Guten Morgen. Es ist schön, mal wieder bei euch zu sein. Einmal im Jahr habe ich mir das vorgenommen und klappt auch ganz gut. In den letzten Jahren hat es, glaube ich, jedes Mal geklappt. Und es ist immer schön, auch zu sehen, wie sich hier Gemeinde entwickelt und entfaltet. Und ich finde es großartig, Burkhard und Henny, wie ihr das macht. Ihr macht das ja alles auch nebenher sozusagen. Ihr habt noch einen Beruf und andere Dinge. Ist großartig. Toll, dass Gott euch so gesegnet hat als ganze Gemeindefamilie. Und ich bin auch sehr beeindruckt, was ihr so für Leidenschaft entwickelt im Gebet und in der Anbetung. Wenn man so in den Texten dann folgt, was ihr da so alles Gott gegenüber ausdrückt, das ist schon stark. Ja? Starke Worte, die ihr dort benutzt. Und ich wusste ja nicht, was ihr singt, aber ich konnte mir so ungefähr vorstellen, welche Richtung das geht. So ähnlich wie bei uns. Die Lieder, die heute bei uns gesungen werden, die kenne ich, weil die immer vorher ausgedruckt werden. Und da singen zum Beispiel unsere Leute, jetzt in diesem Augenblick sind sie gerade dabei, da singen die wahrscheinlich gerade diesen Text, in 1000 Jahren werde ich noch singen. In 1000 Jahren werde ich noch singen, wie preise ich dich je genug. Wir leben, um dich zu ehren, nicht für uns, zu deinem Ruhm erheben wir alles Lob. Das ist auch sehr leidenschaftlich, nicht wahr? Ganz genauso, wie wir es hier eben gesungen haben. Oder dann haben die noch ein Lied, da heißt es dann, ob die Sonne scheint oder der Regen fällt, du bist gut, du bist gut. Ich singe und ich tanze und ich rufe laut, denn du bist gut. Egal was passiert, es ist immer gut. Und früher haben wir gesungen, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört mein Lob. Das sind auch starke Worte, die man da so ausspricht. Und manchmal ist es ganz gut, nochmal zu reflektieren, was man da eigentlich so sagt und zu überlegen, was das für Wirkungen auch haben kann. Ne? Was das, wenn das Gott ernst nimmt, was ist denn dann? Ne? Was ist denn dann? Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir uns gegenseitig in der Gemeinde immer wieder auch mit solchen starken Aussagen ermutigen und dadurch auch Segenskreisläufe in Gang bringen. Denn diese Gebete zu Gott, die machen was. Sie haben eine Auswirkung. Die bringen etwas in Bewegung, auch in unser Leben rein, was man nicht unterschätzen sollte. Und heute Morgen möchte ich euch das mal an einem Gebet, was wir alle sehr häufig sprechen, mehr oder weniger, mal quasi so ein bisschen durchexerzieren. Welche Kraft freigesetzt werden kann, wenn wir das, was wir beten, was wir da sagen, auch tatsächlich zulassen und ganz ernst auch nehmen und darauf vertrauen, dass Gott es dann auch ins Leben bringt. Und zwar ist es eine Gebetsbitte aus dem Vaterunser. Man sagt ja traditionell, beten wir im Vaterunser 7 Bitten. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, gib mir das tägliche Brot, vergib mir meine Sünden und so weiter. Und ein Gebet heißt, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Heute Morgen möchte ich mal mit euch über dieses Gebet nachdenken. Dein Wille geschehe, wenn wir das ernsthaft beten. Was kann da passieren? Wie viel Kraft kann da freigesetzt werden? Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Stell dir mal vor, wenn quasi der Wille Gottes komplett in deinem Leben so geschieht, wie es im Himmel passiert. Dann wird das Himmel sein, oder? Himmel auf Erden in gewisser Weise. Das klingt eigentlich erstmal super positiv. Ich habe also sehr positive Gefühle, wenn ich dieses Gebet bete, dein Wille geschehe. Weil ich sofort assoziiere, ja, der Wille Gottes ist ja gut für mich. Das ist ja das Beste, was mir überhaupt passieren kann. Das stimmt auch. Und trotzdem sagt man traditionell, diese Bitte, der 7 Bitten des Vaterunsers, ist die schwere Bitte. Wieso ist es die schwere Bitte? Nun, was könnte geschehen, wenn Gott dieses Gebet ernst nimmt? Stell dir einmal vor, du bittest und betest, und das tust du ja immer wieder, Herr, dein Wille geschehe, und Gott sagt, ja, preis dem Herrn. Das kann er nicht sagen, weil er sich dann selbst loben würde. Er wird dann sagen, super, ich freue mich, großartig, dass du möchtest, dass mein Wille in deinem Leben geschieht. Ich habe auch mir schon ein paar Gedanken über dich gemacht. Ich möchte nämlich ganz gerne, dass du deine Sachen packst und jetzt mal nach Castrop-Rauxel ziehst. Da brauche ich dich gerade. Die wollen da Gemeinde bauen, wir brauchen dringend Unterstützung. Danke, dass du gesagt hast, dein Wille, jetzt bist du dran, komm. Könnte ja passieren, dass Gott dann sagt, pack deine Sachen. Ne? Oder es könnte passieren, dass Gott sagt, ist ja wirklich fantastisch, gleich kommt die Kollekte, das ist deine Chance, lieber Freund. Ja? Deine Chance, ich brauche nämlich gerade 50.000 Euro in Afrika, da geht es den Leuten schlecht. Danke, dass du mir das Angebot machst, dass mein Wille geschieht in deinem Leben, großartig. In der Tat hat das in unserer Gemeinde in den letzten Monaten enorme Auswirkungen gehabt. Wir haben auch das durchreflektiert in Bezug auf die Finanzen. Wir haben ein Buch durchgepredigt im Herbst mit dem Titel Ein gesegnetes Leben von Pastor Morrison. Robert Morrison leitet die Church, die Kirche in Dallas, eine große Kirche mit 38.000 Gottesdienstbesuchern jede Woche, ein Riesending. Und als er angefangen hat, vor 30, 40 Jahren, ganz klein als Evangelist, hatte kein Geld, 600 D-Mark umgerechnet damals mit 4-Personen-Haushalt, damit mussten die irgendwie klarkommen. Und Gott hat ihn an dieser Stelle ganz am Anfang eines Dienstes herausgefordert, dieses Gebet, dein Wille geschehe, ernst zu nehmen und hat ihm immer wieder aufgefordert, wenn du von mir viel bekommst, gib's einfach weiter. Und das hat er dann auch getan, lange Geschichte, ich habe heute nicht so viel Zeit dazu. Er hat innerhalb von kürzester Zeit 10 Autos geschenkt bekommen und hat sie alle weitergeschenkt. Er bekommt eins, meine Gebetserhörung, und Gott sagt, du, ist toll, dass du das jetzt erlebt hast, dass deine Gebete erhört werden, aber mein Wille ist, dass du es wieder weitergibst. Ja. Es gibt auch andere, die auch ein Auto brauchen. Und das hat er immer wieder gemacht und musste dann loslassen, nachdem er erst so viel empfangen hat. Und in unserer Gemeinde hat es dann dazu geführt, dass wir tatsächlich im Herbst eine Steigerung der durchschnittlichen Spenden von 30% gehabt haben. Stellt euch das mal vor. Und so viele Sonderspenden, wie wir noch nie in meiner Zeit erlebt haben, weil wir da wochenlang drüber geredet haben und immer klarer geworden ist, dass der Wille Gottes gut ist für uns und dass niemand zu kurz kommt, wenn wir auch in diesem Bereich den Willen Gottes tun. Das ist großartig. Das sind keine Sprüche. Jemand hat zu mir gesagt, ja, das sind ja so amerikanische Geschichten da, 10 Autos geschenkt bekommen und 10 wieder verschenkt. Wo gibt es denn sowas? Das ist mir zu amerikanisch. Nun habe ich inzwischen 2 Pastoren getroffen. Gerade gestern habe ich wieder mit einem geredet, wo das tatsächlich heute noch passiert. Dieser Pastor Morrison ist ständig auf der Suche nach Menschen, die er segnen kann. Einer von meinen Freunden, von meinen Kollegen, bekam einen Anruf aus Dallas und dann wurde er eingeladen und der Mann da am Telefon sagte, ja, ich habe von dir irgendwie was gehört und so, ich würde dich gerne mal besuchen kommen, darf ich mal bei dir vorbeigucken? Ja, kannst du machen. Dann kam er bei ihm in der Gemeinde vorbei und hat dann gesehen, was er da so macht, ist wieder nach Hause geflogen. 3 Tage später kam der Scheck, $10.000, ja, du machst eine tolle Arbeit dort, wir möchten dich gerne unterstützen in der Arbeit, dass du junge Leiter ausbildest. Puh. $10.000 einfach so verschenkt. Und so dieses Weitergeben hat unglaublich viel freigesetzt. Ich habe mir angewöhnt, viel häufiger zu beten als früher, dein Wille geschehe, wenn ich besondere, konkrete Gebetsanliegen habe. Also früher, es ist ziemlich lange so gewesen, dass ich gebetet habe, ich weiß genau, was der Wille Gottes ist, ich habe es verstanden, ich habe ja schließlich vorher auch darüber nachgedacht und vor Gott das Ganze bewegt, ich weiß genau, ich brauche diesen Bruder an der Gitarre, den muss ich da haben, ja, das ist der Wille Gottes, habe ich erkannt, jetzt quatsche ich mit ihm und versuche ihn zu überzeugen und versuche alles zu geben, ne? Ist nicht der Wille Gottes, ja. Und dann versucht man da Menschen zu bewegen und denkt, man hat es ja verstanden von Gott und wie oft kann man auch falsch liegen. Und bringt da Dinge ins Rollen, die besser hätte man nicht ins Rollen gebracht. Ne? In dem Fall wäre es ja gut gewesen, ne? Aber wenn man den Falschen erwischt, ne? Ist mir auch schon passiert. Ich habe Leute wirklich beredet, weil ich wusste, das ist der Wille Gottes und nachher habe ich nur Probleme gehabt. Hätte ich es mal lieber gelassen. Und das Problem ist, dass wir häufig zwar wissen, was der Wille Gottes ist, aber nicht, wie Gott diesen Willen in unser Leben umsetzen möchte. Was der Wille Gottes ist, ist es nicht so schwer. Gott will uns segnen. Gott will, dass es uns gut geht. Amen. Gott will, dass eine Ehe gesegnet ist. Gott will, dass seine Kinder gut aufwachsen und gut drauf sind und hoffnungsvoll unterwegs sind. Das wissen wir ganz klar. Wir wissen, dass Gott uns auch heilen möchte, wenn wir krank sind. Wir wissen viele gute Dinge von Gott, nur wir wissen oft nicht, wie er es machen möchte, damit es ins Leben kommt. Und das eben zu lernen, dass Gott auf seine Art und Weise das macht und nicht unsere Art und Weise angesetzt wird, das kostet einen Preis. Zu beten, dein Wille geschehe und nicht mein Wille, bedeutet, ich muss auf meine Vorstellungen, wie das Ganze ins Leben kommen soll, verzichten. Und es zulassen, dass Gott auf seine Wege zum Ziel kommt. Und die sind manchmal ganz, ganz anders. Eine Person, die dieses Gebet, dein Wille geschehe, Herr, besonders intensiv gebetet hat, war Jesus im Garten Gethsemane. Da kniet er dort und plötzlich wurde ihm klar, nicht nur da, aber da noch viel mehr als jemals zuvor, in 2-3 Stunden, da kommen die und packen mich. Die werden mich auspeitschen. die werden mich ans Kreuz schlagen, ich werde dort sterben müssen, es wird schrecklich werden. Und dann geht er auf seine Knie und er schwitzt so stark, dass wie Blutstropfen von der Stirn runter tropft. So stark war der unter Spannung und sagt, Gott, wenn es irgendwie sein kann, der Wille Gottes ist ja gut, ja, Versöhnung der Welt ist prima, ich bin da mit dir einig, Gott, Vater im Himmel, ja, das ist eine tolle Sache, ich bin dabei, aber das Wie, ja, muss das wirklich so sein über das Kreuz? Wenn es sein kann, nimm diesen Kelch weg von mir. So betet Jesus dort. Und er hat bei seiner Vorstellung gehabt, ja, das was ist klar, die Versöhnung der Welt ist ganz wichtig, aber muss das wirklich über das Kreuz gehen? Gibt es nicht auch eine andere Möglichkeit? Nimm den Kelch weg. Und dann spricht er in dieser herausgeforderten Situation trotzdem, aber nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Und dann ging es doch durch das Kreuz. Und das war ein ganz schwieriger Weg für ihn. Aber wie gut, dass er den Weg Gottes gegangen ist und nicht einen anderen. Denn nur auf diese Art und Weise konnte das Böse und die Finsternis wirklich endgültig zerstört werden und geschlagen werden. Nur so wurde endgültig die Türe zum Paradies wieder aufgestoßen. Nur so ist das Heil der Welt überhaupt verbracht worden. Es ging nur so. Und so ist es manchmal auch in unserem Leben. Es kostet uns Opfer im Sinne von, meine Vorstellungen kann ich jetzt nicht durchsetzen, einfach loszulassen, sagen, okay, Gott, ich übergebe dir die Kontrolle. Ich weiß, was gut ist, aber ich weiß nicht, wie du es machen möchtest. Und das ist etwas, was uns zu Demut zwingt, dass wir einfach loslassen. Eine der Grundübungen des christlichen Lebens bedeutet, unsere Vorstellung vom Wie, vom Wann, von Wo und von Wem loszulassen, damit Gott seine Wege gehen kann. Meine Wege sind nicht eure Wege. Und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, sind meine Gedanken höher als eure Gedanken, spricht der Herr. Und das wirklich durchzubuchstabieren im eigenen Leben ist nicht leicht. Es ist eine schwere Bitte. Aber wenn du es schaffst, dieser Bitte wirklich nachzukommen, dann wird ganz viel Segen freigesetzt werden. Das ist die Verheißung. Und die möchte ich euch mal ganz allgemein am Anfang so mit auf den Weg geben, loszulassen. Das Zweite ist, ich möchte euch ein paar Spuren zum Willen Gottes heute mit an die Hand geben. Wie können wir denn den Willen Gottes erkennen? Wie erkenne ich denn, was Gott möchte? Wo muss ich denn loslassen? Ich habe insgesamt 5 Dinge mitgebracht, die ich euch gerne an die Hand geben möchte. Das Erste ist, lerne Gott kennen, wie er wirklich ist. Dann lernst du auch seinen Willen kennen. Lerne Gott kennen, wie er wirklich ist. Erstens. Zweitens, lass dich von Gott verwandeln in deinem Denken, in deiner Vorstellungswelt, damit du das Gute erkennen kannst. Drittens, sei dankbar in allen Dingen, denn die Grundstimmung der Dankbarkeit ist die Melodie, auf der Gott zu uns besonders kommt. Dankbarkeit in allen Dingen. Viertens, lerne erkennen, wer du wirklich bist. Das ist auch total wichtig, sonst können wir den Willen Gottes gar nicht begreifen für uns. Und fünftens ist, tu einfach das Gute. Denn im Gutes tun begegnen wir Gott. Tu einfach das Gute. Denk es nicht nur, sondern tu es einfach. Also diese 5 Punkte möchte ich gerne mit euch noch abschreiben. Erstens, Gott ist gut und deswegen ist sein Wille gut für dich. Das ist das Wichtigste, das wir überhaupt lernen müssen, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Gott ist gut und sein Wille für uns ist gut. Wisst ihr, wenn man so ganz neu in die Kirche kommt und mit Gott bisher noch nicht so viel am Hut hatte, hat man ganz verschiedene Vorstellungen, wie Gott ist. Wir sind ja schon länger, die meisten von euch sind schon länger in der Gemeinde und wissen, ja, Gott ist mein Vater. Und du hast ein positives Verhältnis zu dem Begriff Vater. Aber manche Menschen kommen hier in die Gemeinde rein, die haben ganz schlechte Assoziationen zum Begriff Vater. Gott ist mein Vater, oh, nur das nicht, ja. Ne, mein Vater war nämlich ganz schlecht zu mir. Er hat mich geschlagen und mich missbraucht oder was auch immer. Und dieses Wort löst Ängste aus. Und dann zu glauben, ach, wenn Gott der Vater ist, du liebe Zeit, das kann nicht gut sein, da habe ich Angst, das ist schwierig. Ne? Also zu verstehen, dass Gott durch und durch gut ist für uns, das ist das größte Anliegen von Jesus gewesen. Er hat sich am allermeisten Mühe gegeben, das Bild von Gott, was damals die Juden hatten, zu verändern. Nämlich dieses Bild des Unaussprechlichen, dieses Heiligen, dieses Unnahbaren Gottes, dessen Name man nicht mal aussprechen kann. Die Juden sprechen bis heute den Namen Jahwe nicht aus. Die vermeiden ihn immer und sagen Adonai, also Herr. Aber den eigentlichen Namen Gottes sprechen sie nicht aus, der ist zu heilig. Also diese Unnahbarkeit ist etwas, was Jesus versucht hat aufzulösen und hat gesagt, ich spreche über den Vater im Himmel. Wir sprechen über den Vater, der dich gemacht hat. Und der Vater, der steht an der Tür und hält Ausschau nach dir. Er hat nämlich ganz, ganz viel Verlangen nach dir. Er ist ganz stark an dir interessiert. Er ist bereit, einen ganz großen Preis für dich zu bezahlen. Er ist derjenige, der kommt, wenn du dich als das 100. Schaf von den 99. ist ja eins weggelaufen, oder von 100 ist eins weggelaufen, 99 sind im Stall geblieben, eins hat sich verheddert irgendwo im Gebüsch, wer läuft hinterher und versucht es zu retten? Der Vater, der gute Hirte, tut es. Und so versucht also Jesus mit ganz vielen Bildern, mit Geschichten, mit Gleichnissen seiner Zeit deutlich zu machen, Gott ist gut. Und wenn du dich Gott anvertraust, kannst du dich total fallen lassen. Du musst erstmal wissen, dass Gott für dich ist und sein Wille auch für dich gut ist. Nur dann kannst du auch sagen, okay, dann verzichte ich auf meine Vorstellungen, weil dann kann es einfach nur gut werden, weil Gott gut ist. Das klingt so einfach und ist oft so schwer, weil wir solche Gottesbilder im Kopf haben, die nicht passend sind zu dem, wie Gott wirklich ist. Im Römer Kapitel 8 sagt Paulus Folgendes: Ist Gott für uns? Schon jemand gegen uns sein, aber er ist nichts im Vergleich zu dem, der für uns ist. Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Jetzt kommt's. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Er hat sogar seinen Sohn dahin gegeben. Wie sollte er also jetzt uns mit ihm nicht alles schenken? Ist das ein Gott, den wir gerne annehmen? Also ich würde sagen, ja. Was Besseres kann uns nicht passieren. Das ist ein Gott, dem ich mich gerne anvertrauen kann. Je besser du Gott kennst, desto leichter findest du auch seinen Willen für dein Leben heraus. Weil du spürst, das ist die Liebe Gottes, der ich da gerade folge. Ich kann mich fallen lassen. Zweitens, lass dich verwandeln, damit du verstehst, was Gottes Wille ist. Einmal ist das Bild von Gott ganz wichtig. Dann aber auch überhaupt mein eigenes Bild von der Welt, von der Existenz, vom Leben, was gut ist, was richtig ist, was falsch ist, was man nicht tun sollte. Man kommt mit so vielen vorgefertigten Meinungen in die Kirche und Gott hat eine Menge Arbeit, das aufzuräumen. Also als ich mich mit 19 Jahren für Jesus Christus entschieden habe, da war mein Leben schon relativ klar geprägt, politisch geprägt, familiär geprägt, freizeitmäßig geprägt und meine Träume vom Leben waren schon fest. Ich hatte so ein klares Weltbild. Jetzt komme ich in die Kirche und ich merke, kannst du alles knicken. Das passt ja überhaupt nicht zu dem, was Gott sich vorstellt. Das ist ja was völlig anderes. Der erklärt die Welt ganz anders, als ich sie mir bisher erklärt habe. Habt ihr solche Erfahrungen auch gemacht? Es war nicht so einfach, weil irgendwie wurde mir quasi der Teppich unter den Boden weggezogen. Ich war irgendwie, was ist denn jetzt eigentlich richtig? Ich musste von komplett neu lernen, mein Wertesystem neu auszurichten. Das war erstmal schwierig. Und je älter man wird, desto schwieriger wird es. Wenn man 50 Jahre, 60 Jahre irgendwas geglaubt hat, was nachher nicht dem entspricht, was Gott denkt, ist schwierig, das wieder loszulassen. Es ist schwer. Wir müssen lernen, wie Gott tickt. Paulus sagt im Römerbrief, ein paar Kapitel später, Kapitel 12, Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Da haben wir es. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Lasst euch verwandeln in eurem Denken. Das ist ein Prozess, der fordert uns ganz schön raus. Und den Prozess brauchen wir, um dieses Gebet, dein Wille geschehe, wirklich ernsthaft beten zu können. Auf der letzten Willowkrieg-Konferenz, jetzt im Februar war ja wieder ein großer Willowkrieg-Kongress, weiß nicht, ob ihr auch da wart oder jemand aus der Gemeinde, vor 2 Jahren war auch einer und da gab es einen Bericht von einer Frau namens Ellen Catherine Cagina. Vielleicht habt ihr davon gehört. Ellen Catherine Cagina war 10 Jahre die Generalbevollmächtigte für das Finanzwesen in Uganda, also Ostafrika. Und das Problem in Ostafrika und überhaupt in allen afrikanischen Staaten ist, das Bild, was der Bürger vom Staat hat. Das Bild, was der Bürger vom Staat hat, ist so ähnlich wie in Italien oder in Griechenland oder in anderen südeuropäischen Ländern. Der Staat will mich nur aussaugen. Der Staat ist nicht gut für mich. Der Staat ist quasi eher ein Feindbild. Die wollen nur mein Geld. und nicht mein Bestes. Und in Afrika gibt es viele autokratische Systeme, da wollen die Präsidenten oft nur ihren eigenen Machterhalt und ihr eigenes Wohlbefinden fördern durch das Geld, was die von den Leuten rauspressen. Also ein negatives Bild von dem Staat. Jetzt sitzt also diese Frau Generalbevollmächtigte für das Finanzwesen. Die Straßen sind kaputt, die Schulen funktionieren nicht richtig, das Gesundheitssystem ist nicht ordentlich ausgestattet. Warum? Es ist kein Geld da. Die Leute versuchen irgendwo, wo sie nur können, das Geld an der Steuer vorbeizutricksen, ne? Und Steuer zu hinterziehen, weil sie ein schlechtes Bild vom Staat haben. Und hier ist völlig klar, ich kann das nur verändern, wenn ich das Bild vom Staat verändere. Dann hat sie Folgendes gemacht. Sie ist zu den Unternehmern gegangen, also zu denen, die das Geld produzieren sozusagen, und hat gesagt, ihr habt ein falsches Bild vom Staat. Ihr denkt, er will euch nur alles wegnehmen. Ich sage euch, das richtige Bild ist, der Staat ist für euch da. Und nicht umgekehrt, nicht die Menschen sind für den Staat da, sondern der Staat ist für die Menschen da. Ist das gut? Und das hat sie dann ganz klar gemacht, hat gesagt, okay, pass mal, wir machen jetzt einen Deal. Ihr glaubt mir nicht, aber ich verspreche euch Folgendes. Wir brauchen hier eine neue Straße. Wenn ihr bereit seid, eine neue Straße zu finanzieren mit euren Geldern, wird das genau hier passieren. Wo braucht ihr noch Hilfe? Braucht ihr mehr Leute, die gut ausgebildet sind? Braucht ihr vielleicht mehr Sicherheit im Land, damit eure Arbeit nicht gestört wird? Was braucht ihr? Was sind eure Bedürfnisse? Und dann haben die das alles aufgezählt und die hat gesagt, wir machen einen Deal, ihr bezahlt jetzt eure Steuern und ich werde dieses Geld genau dafür einsetzen, damit eure Bedürfnisse befriedigt werden. Und das haben sie dann auch getan. Sie hat das 10 Jahre lang so fortgetrieben und nach 10 Jahren hat sie insgesamt das Steueraufkommen um 300% steigern können. Um 300% mehr Steuereinnahmen als vorher. Warum? Weil das Bild verändert wurde. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass wir lernen müssen, Gottes Gebote, Gottes Gedanken für unser Leben positiv aufzunehmen. Die sind nämlich gut für uns. Sie sind nicht gegen uns. Gott will uns nichts wegnehmen, er will uns nichts rauben, er will uns nicht begrenzen unseren Freiheiten, sondern er will uns bewahren, beschützen und Segen freisetzen. Und das müssen wir lernen, ein positives Verhältnis zu dem Ganzen entwickeln. Darum geht's. Das Dritte. Sei dankbar. In allen Dingen. Dankbarkeit ist der Schlüssel, um überhaupt den Willen Gottes erkennen zu können. Es gibt ja Tage, wo wir so mit unserem Leben beschäftigt sind und spielt gerade so verrückt, durch Krankheit, durch irgendwelche Schicksalsschläge, irgendwas ist schiefgelaufen und dein ganzes Denken ist davon so eingelullt und eingehüllt, wie so in einer richtigen Wolke, dass wir eigentlich gar nicht mehr richtig klar durchblicken. Der Wille Gottes ist uns schleierhaft. Wir haben es irgendwie aus dem Auge verloren. Geht euch manchmal auch so? So die Krisen des Lebens, alles dunkel machen und man blickt eigentlich nicht mehr durch. Was will eigentlich Gott von mir? Das kommt schon mal vor. Deswegen ist es wichtig, dagegen eine Waffe einzusetzen. Wenn dein Leben manchmal wie ein Chaos erscheint, dann ist es wichtig, dass du ganz bewusst sagst, jetzt setze ich die Waffe ein, die Gott verordnet hat, damit das Chaos verschwindet und ich wieder klar blicken kann und ich den Willen Gottes wieder ergreifen kann. Paulus sagt im 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18, freut euch, was auch immer geschieht. Das ist starker Tobak. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dank Gott in jeder Lage. Hallo, auch wenn du eine 6 geschrieben hast. Halleluja, preis dem Herrn, Gott ist gut. Der Lehrer ist eigentlich das allerletzte, aber nein, okay, Gott sagt, er ist gut, also dann bete ich. Danke Gott für die Situation. Dank Gott in jeder Lage, denn das ist Gottes Wille und das hat er durch Jesus Christus auch möglich gemacht. Das ist gut, ne? Schwierigkeiten und schlechte Nachrichten machen uns oft blind. Aber Dank und Lobpreis zerreißt diese Mauer des Nebels. Vor ein paar Wochen, ein paar Monaten hatte ich so eine Phase, da war ich ziemlich mit Schwierigkeiten beschäftigt und ich bin nachts aufgewacht. Und habe gedacht, oh Mann, ey, das ist alles so schwierig gerade. Was mache ich? Ich gehe runter und schreibe mir mal den ganzen Frust von der Seele. Ich weiß nicht, ob ihr auch sowas habt, so ein Tagebuch. Eigentlich ist es gar kein Tagebuch, sondern ein Frustbuch. Ne? Man schreibt da immer nur die Sachen rein, die nicht gut gelaufen sind, um sich innerlich irgendwie zu erleichtern. Ne? Wenn man es runtergeschrieben hat, ist es irgendwie nicht weg, aber ist leichter geworden. Ne? So mache ich das immer. Also ich sitze da nachts morgens um 4 Uhr und habe den Stift in der Hand und denke mir, jetzt schreibe ich mal alles runter. Und dann spricht Gott zu mir, sag mal, Bernhard, hast du schon mal gebetet vorher? Und ich, nö, eigentlich noch nicht. Ja, wie wär's denn, wenn du einfach mal die Reihenfolge einhältst? Ne? Bevor du da einfach runterschreibst, was alles schlecht ist, sag einfach mal Dank. Okay, gut, hast du eigentlich auch recht. Ja? Und hab den Stift wieder weggelegt, hab einfach nicht, weil ich gerade gut drauf war, sondern aus Gehorsam zum Wort Gottes, einfach gesagt, okay, jetzt machen wir mal das, was das Wort Gottes sagt. Hab die Hände erhoben, bin da rumgelaufen und gesagt, Gott, du bist gut. Preis sei dem Herrn, er hat Himmel und Erde geschaffen, er wird mich nicht zu kurz kommen lassen, er ist für mich, er hat versprochen, dass er meine Bedürfnisse auch erfüllt. Und dann fing ich an, irgendwelche Psalmen zu proklamieren und Gottes Güte zu proklamieren. Und je länger ich das machte, desto besser wurde es. Und bin immer weitergelaufen und immer mehr die Hände gehoben und immer mehr proklamiert. Und nachher sind 1,5 Stunden vergangen und ich war so gut drauf danach, dass ich wieder ins Bett gegangen bin. Hab mal ein bisschen geschlafen und das Tagebuch blieb leer. Und das möchte Gott so gern in unserem Leben tun, dass wir uns nicht von diesen Wolken so einlullen lassen, sondern dass wir da rauskommen, indem wir anfangen, Gott zu preisen, egal wie es gerade ist. Denn das ist der Wille Gottes für uns. Und dann kann ich auch wieder klar sehen. Das ist total wichtig. Aber es ist eine Übung, da merkt ihr wieder, es ist nicht leicht, dein Wille geschehe. Dein Wille ist, sag Dank, auch wenn es gerade schlecht aussieht. Aber wenn du es tust, wird Segen freigesetzt. Viertens, lerne dich selbst wirklich kennen. Wie sollst du eigentlich wissen, was der Wille des Gottes für dich ist, wenn du dich selbst gar nicht richtig kennst? Woher willst du wissen, dass es zu dir passt? An welchem Maßstab willst du es dann ausrichten? Petrus sagt mal in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 10, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise geschenkt hat. Ich muss doch erstmal wissen, was Gott mir geschenkt hat und wozu ich berufen bin, was meine Aufgabe ist, was mein Beitrag ist in der Gemeinschaft mit den anderen oder in der Welt. Eines unserer Aussagen in der Gemeindevision, wir haben eine Gemeindevision auch verschriftlicht in Düsseldorf, da heißt es, wir bauen eine Kirche für diese Stadt, ein geistliches Zuhause, in dem jeder eine Leidenschaft für Jesus und seinen Platz in Gottes Willen in dieser Welt erkennt und entwickelt. Seinen Platz in dieser Welt entdecken und entwickeln. Das ist unser viertes Ziel, Visionsziel, Menschen zu helfen, ihren Platz zu entdecken. Wozu wurdest du geschaffen? Aus welchem Grund hat Gott gesagt, du musst unbedingt dabei sein? Dich wollte ich auch dabei haben. Ja, warum Gott? Ja, weil ich eine Aufgabe habe für dich. Du hast eine Funktion, du hast eine Berufung. Und wenn du die verstanden hast, dann wird dein Leben in die Vollmacht kommen. Weil in dem Augenblick, wo du in dem unterwegs bist, wozu Gott dich gemacht hat, wird Freude freigesetzt, Leidenschaft und auch Fähigkeit. Dann kommt was Positives bei raus. Viel zu häufig sind wir irgendwo unterwegs und machen irgendwelche Dinge, die eigentlich gar nicht so zu uns passen. Und um herauszufinden, was wirklich in mir drin ist, was der tiefste Schrei meines Herzens ist, brauchen wir manchmal Hilfsmittel. Man könnte auch sagen, eine Projektionsfläche, um das mal sichtbar zu machen. Wir haben das sehr häufig in meiner alten Gemeinde benutzt, als Projektionsfläche, die Vorstellung, dass jemand 65 Jahre alt wird und quasi aus dem Beruf ausscheidet und ein großes Fest macht, seine Freunde einlädt, die Familie einlädt, die Kinder, den Chef, den Pastor und dann sitzen sie alle an der langen Tafel und es ist dein großes Fest und jetzt möchtest du gerne auch ein paar Laudatien hören. Leute kommen also, stehen auf und sagen, Burkhard, es ist soweit, 65, du bist aus dem Berufsleben befreit, jetzt beginnt das Leben mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Jetzt sitzt du also da an deinem Tisch und jetzt ist die Frage, was willst du hören? Du hast ja auch irgendwelche Erwartungen. Natürlich werden irgendwelche positiven Aussagen kommen. Aber jetzt nehmen wir mal an, Leute sind ehrlich. Ne? Jemand hat mal gesagt, nirgendwo wird mehr gelogen als am offenen Grab. Ne? Was war er für ein guter Mensch? Und jeder denkt sich, naja. Ne? Also stellen wir uns mal vor, das würde ganz ehrlich jetzt zugehen. Ist der Bus eine Projektionsfläche, nur eine Vorstellung, um herauszufinden, was will ich eigentlich? Das kann uns helfen. Jetzt stellt euch alle mal vor, ich lasse sie mal wieder sitzen, Burkhard, ich nehme mir meine Frau, ja, ist sicherer, die kann sich nachher bei mir beschweren. Dann aber die Phoebe wird 65, ist glaube ich sicherer, ja. Und dann stehen deine Kinder auf. Der Erste sagt, ja Mama, Für was, also die Fragen, die sie damit verbinden, ist, für was will ich bekannt sein? Was will ich erreicht haben? Und wem will ich gedient haben? Ne, zu diesen drei Fragen soll jetzt Stellung bezogen werden bei der Laudatio. Für was will ich bekannt sein? Was will ich erreicht haben? Und wem will ich gedient haben? Fangen wir mit dem ersten an. Für was will ich bekannt sein? Liebe Mutti, also solange ich dich kenne, das ist schon ziemlich lange jetzt, ist mir immer wieder aufgefallen, es ist ziemlich schwierig mit dir. Ja? Und ständig gibt es Streit und ständig findest du irgendwas zu meckern. Und es war eine harte Zeit mit dir, aber ich danke dir trotzdem, du hast dein Bestes gegeben. Gott segne dich. Willst du das hören? Nein, natürlich nicht. Wer will denn schon sowas hören? Aber sind wir mal ehrlich, wie verhalten wir uns denn häufig? Was für ein Bild, was für ein Image hat man manchmal auch von seinen Mitmenschen? Manchmal verändert sich das auch im Laufe der Zeit. Gott sei Dank, ich habe heute ein anderes Bild über meine eigenen Eltern, als ich es mit 16 hatte. Und zwar nicht deswegen, weil die jetzt besser geworden sind als damals, sondern weil ich mich verändert habe. Ich sehe plötzlich Dinge ein, die ich vorher überhaupt nicht verstanden habe. Ne? Das größte Lob, was wir mal bekommen haben von unserem ältesten Sohn, vom Volker, war, als er zu seinem kleineren Bruder gesagt hat, als ich mal wieder irgendeine Ansage gemacht habe, dass es so und so nicht geht, und der hat sich beschwert und sagte, hey, sei ruhig, ich habe inzwischen verstanden, alles, was Papa und Mama sagen, ist richtig. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Aber es war irgendwie ein Erfolg für uns. Ne? Also die Frage, was will ich hören, für was will ich bekannt sein? Und wenn jetzt deine Kinder aufstehen und sagen zu dir, wow, du bist so eine gute Köcherin, ja? Köcherin, ne? Du weißt schon, ne? Die beste Köcherin ist meine Mutter, ne? Und du hast eine tolle Geschichte immer erzählt. Und du hast uns so geholfen bei der Berufsausbildungsfindung. Das war so ein Stress, aber du hast alles gegeben. Danke, du bist dafür bekannt. Du bist fröhlich, du bist ja einfach zuversichtlich. Hast uns Mut gemacht. Danke dafür. Willst du dafür bekannt sein? Ich schon, ja. Du bist ein guter Freund gewesen. Mit dir ist es gut, zusammen zu sein. Ich bin gern mit dir abends ausgegangen. Das will ich doch gerne hören. Oder, naja, war immer schwierig, besser, ich habe lieber Fernsehen geguckt, als mit dir irgendwas zu machen. Will doch keiner hören. Das Zweite ist, was will ich erreicht haben? Was will ich erreicht haben im Leben? Willst du irgendwas erreichen in deinem Leben? Gut, ich bin Pastor, ich kann euch sagen, was ich erreichen möchte. So viele Menschen wie irgendwie möglich zu Jesus Christus zu führen. Und da kann die Zahl gar nicht groß genug sein. Oder Gemeinden gegründet zu haben. Oder Menschen ausgebildet zu haben, die jetzt Gas geben im Reich Gottes, das ist mein Ziel, das will ich erreicht haben, möglichst viele Menschen gefördert zu haben. Und wenn die dann aufstehen bei so einer Gelegenheit und sagen, du hast mich gefördert, heute bin ich Pastor in dieser und jener Gemeinde, du hast mir geholfen, hast meine Ehe gerettet, weil du da warst für mich, ne? Du hast etwas erreicht, was andere nicht erreicht haben, da ist vielleicht ein Haus gebaut worden, da ist vielleicht eine neue Gemeinde gegründet worden, da ist vielleicht Geld freigesetzt worden, was auch immer. Was will ich erreicht haben? Und was träume ich? Was will ich am Ende meines Lebens aufgebaut haben? Diese Frage sollte man sich stellen. Und das Dritte ist, wem will ich gedient haben? Wem könnte man denn dienen? Sich selbst? Deiner eigenen Ehrsucht? Deinem eigenen Stolz? Deinem eigenen Image? Und ich sag uns, die jüngere Generation, ich habe echt großen Respekt vor der jüngeren Generation, die machen viele Sachen viel besser als wir. Die sind mutiger, die sind selbstbewusster, die trauen sich was. Das ist großartig. Aber sie sind ein bisschen selbstverliebter, als wir das gewesen sind. Sie inszenieren sich gern selber. Ne? Wem will ich gedient haben? Meiner Familie, meinen Kindern, meiner Frau, meinem Mann, meiner Gemeinde, Gott, meiner Nation, der Gesellschaft? Das sind Fragen, was will ich da hören? Und wenn du diese Fragen mal so durchspielst für dich, dann findest du wahrscheinlich heraus, was ganz tief in dir drin steckt. Das will ich am Ende meines Lebens eigentlich sagen können. Siehst du? Und genau das hat auch Gott in dich reingelegt. Und jetzt fang an, die richtigen Weichen zu stellen. Fang an, die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit diese Dinge möglich werden. Aha, das ist der Wille Gottes. Der steckt ganz tief in dir drin, das kannst du mir glauben. Aber du musst ihn zum Vorschein bringen. Und deswegen braucht man manchmal solche Hilfsmittel. Der Ort, an dem Gott dich gebrauchen möchte, ist der Ort, wo sich deine tiefste Freude und Sehnsucht mit dem größten Hunger und Bedürfnis dieser Welt trifft und überschneidet. Ich sag's euch nochmal. Ja? Der Ort, an dem Gott dich gebrauchen möchte, ist der Ort, wo sich deine tiefste Freude und Sehnsucht mit dem größten Hunger und Bedürfnis dieser Welt trifft. Und überschneidet. Lerne dich selbst wirklich kennen, damit du Gottes Willen kennenlernen kannst. Und das fünfte noch. Tu Gutes. Tu Gutes. Gott will, dass ihr durch euer vorbildliches Verhalten alle zum Schweigen bringt, die euch aus Unwissenheit und Dummheit verleumden, sagt Petrus im Kapitel 2 seines ersten Briefes. Gott will, dass ihr durch euer vorbildliches Verhalten alle zum Schweigen bringt, die aus Unwissenheit oder Dummheit euch verleumden. Tu einfach das Gute. Jesus sagt einmal, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt und die Menschen sollen eure guten Taten sehen, um dadurch Gott zu preisen. Tue Gutes und dadurch wird der Wille Gottes umgesetzt und freigesetzt und Menschen kommen in Berührung mit Gott. Gott will, dass du Gutes tust. Das ist immer der Wille Gottes. Da kannst du ganz sicher sein. Nicht nur das Gute denken, sondern das Gute tun. Gestern war ich in Manchester. Ganz kurz mal hingeflogen, da gab es einen Leadership Summit und ein Pastor war eingeladen, Ray Johnson von der Bayside Church in Sacramento. Klingt gut, ne? Sacramento. Dieser Mann hat eine erstaunliche Geschichte hinter sich. Der ist jetzt älter schon als ich. Hat vor 30 Jahren eine Gemeinde gegründet, ganz klein. Und das Ding ist voll durch die Decke gegangen. Und hat ein großartiges Gemeindewachstum erlebt. Und toll, was die alles auf die Beine gestellt haben. Aber im Laufe ihrer Geschichte und gerade auch im Laufe der letzten Jahre hat sich das Image der Gemeinde komplett verändert. Und auch die Größenordnung der Gemeinde hat sich daraufhin komplett verändert. 2016 hat der Pastor von Manchester ihn besucht. Da hatte seine Gemeinde 13.000 Gottesdienstbesucher. Also die Dimensionen sind etwas anders als bei uns, aber es geht ja nicht um Dimensionen, es geht um das Prinzip. 13.000 Gottesdienstbesucher ist schon richtig stark. Ein Jahr später wurde er wieder besucht, da hatte er 18.000 Gottesdienstbesucher. Das ist fast 50% mehr innerhalb von einem Jahr. Was ist das Geheimnis gewesen? Das Geheimnis, hat er uns ganz klar erklärt, ist, er hat das Gute getan. Er hat mit seiner ganzen Gemeinde angefangen, nicht nur gemeindewachstumstechnisch zu denken, sondern zu überlegen, was können wir dieser Gesellschaft zurückgeben? Wo können wir uns besser einklinken, um gegen das Böse, gegen das Schlimme in dieser Stadt und in dieser Gesellschaft etwas dagegen zu setzen? Wo können wir als Kirche unseren Platz ausfüllen? Das ist so gekommen. Der Sheriff der Stadt Sacramento hat irgendwie davon Wind bekommen, dass die Gemeinde dort hier viel Gutes tut und dass sie auch viel Geld hat und so. Und weil er ein Riesenproblem hatte, hat er einfach den Pastor angerufen. Hat gesagt, hier ist der Sheriff und so, ich habe ein Riesenproblem. Das ist an der Grenze zu Mexiko und in Mexiko sterben 60.000 Menschen jedes Jahr durch die Mafia. Es gibt dort ganz viel Kriminalität, Drogenkriminalität und auch Missbrauch. Da werden kleine Kinder weggefangen und zur Zwangsprostitution gezwungen. Ganz schlimm, was da los ist. Und der Sheriff sagt, Pastor, ich krieg's einfach nicht mehr hin. Das ist so schlimm in unserer Stadt. Und das Blöde ist, die ganzen Polizisten sind alle korrupt. Auf die kann ich mich nicht verlassen. Wenn ich die da irgendwo hinschicke, dass die Mafiosis fast festnehmen sollen, dann kommen die zurück und sagen, wir haben sie nicht gekriegt. Dafür haben sie in den Taschen $200 stecken. Die haben sie einfach laufen lassen. Ich kann mich auf die nicht verlassen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich brauche Geld, um ganz andere Leute anzustellen, die nicht von hier sind. Aber ich habe das Geld nicht. Ich bräuchte $250.000, damit ich dieser Seuche hier mal Herr werde. Könnt ihr mir die geben? Interessante Frage, ne? Der Pastor denkt drüber nach. Okay, ich geh mal in meine Gemeinde und frag mal. Dann hat er am Heiligabend die ganze Geschichte erzählt. In der Gemeinde. Er hat gesagt, wir müssen jetzt nochmal ein zweites Opfer einsammeln. Heute ist Heiligabend. Hier gibt es ganz viele junge Mädchen mit 3, 4, 5 Jahren alt. Die werden gekidnappt und zur Zwangsprostitution verschleppt. Das können wir nicht länger zulassen. Der Sheriff hat gesagt, so und so geht es hier zu. Wir müssen was tun als Kirche. Wir müssen das Gute tun. Seid ihr bereit? Wollt ihr mitspenden? Die brauchen 250.000 Euro. Also haben sie die Kollekte am Heiligabend rumgehen lassen. Und es haben nicht 250.000 Euro zusammen, sondern $400.000. Ja? $400.000 hat die ganze Kirche zusammengelegt, um jetzt Personal einstellen zu können, damit hier was getan wird. Was ist passiert? Innerhalb kürzester Zeit wurden 60 Mafiosis dingfest gemacht, die sitzen jetzt im Knast und 400 Mädchen wurden gerettet und befreit. Ist das gut? Preis dem Herrn. Und darüber wurde dann auch berichtet in den Nachrichten und in der Zeitung. Diese Gemeinde hat dazu beigetragen, dass in unserer Stadt die Sachen besser geworden sind. Und jetzt versteht ihr, warum plötzlich statt 13.000, 18.000 Leute die Gemeinde besuchen. Warum wohl? Weil Menschen gemerkt haben, diese Gemeinde ist gut für uns. Die tun das, was Gott gerne hat. Die helfen Menschen in Not. Und da gehe ich gerne hin, da möchte ich gerne dabei sein. Oft ist es nicht die Wahrheit, die die Menschen so begeistert, sondern die Konsequenzen der Wahrheit, die sichtbar und spürbar werden. Wenn wir das Gute tun, werden andere Menschen mit dem Willen Gottes positiv konfrontiert. Deswegen ist es deine Aufgabe, einfach das Gute zu tun. Da bist du immer auf der richtigen Spur. Und ich sage euch ein Geheimnis. Ich bin Gott nirgendwo so stark begegnet, wie in Augenblicken, wo ich was Gutes getan habe. Wo ich Menschen gesegnet habe, wo ich Menschen angerufen habe, ihnen was Positives gesagt habe, wo ich Menschen zu Jesus Christus geführt habe oder wo ich in der Mission Menschen begegnet bin, die ganz arm gewesen sind. Ich habe die Armen gespeist, ich habe Leute da unten in den Löchern von Bukarest besucht, mit meiner Frau zusammen vor vielen Jahren. Das waren Augenblicke, wo du spürst, boah, Gott ist voll bei dir. Wenn, was ich gerade tue, ist das, was Jesus getan hat. Wenn du das Gute tust, ist Gott dir so nah wie sonst nirgendwann sonst. Und da spürst du auch den Willen Gottes. Das Gebet, dein Wille geschehe, ist ein herausforderndes Gebet. Es ist gefährlich. Gefährlich für den Teufel und für die Macht des Bösen. Denn wenn du dieses Gebet ernst meinst, wird die Macht des Bösen zerstört werden. Wie in Gethsemane, wie am Kreuz. Dein Wille, nicht mein Wille. Wenn du dazu bereit bist, musst du einen Preis bezahlen. Ja, deine eigenen Vorstellungen musst du loslassen und sagen, Gott, ich bin komplett für dich zur Verfügung. Ich mache jetzt einfach das, was du möchtest und vertraue darauf, ich komme nicht zu kurz. Und dann beginnt etwas an, in deinem Leben zu funktionieren, von dem du nur träumen kannst. Deswegen ist dieses Gebet so vollmächtig. Über andere eigene Grenzen gehen, ja, das gehört dazu. Aber es gehört eben auch dazu, dass Gott über seine Grenzen geht in unserem Leben. Unser Leben eine Grenzerweiterung erlebt.